MDR Kultur. Glaubenssachen.
Hautfarbe. Die religiöse Dimension von Tattoos. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Dieses Bild stach ins Auge. 2019 zeigte das Bamberger Diözesanmuseum die Ausstellung Der Funke Gottes. Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler traten in Dialog mit den kostbaren historischen Exponaten klassischer Kirchenkunst. Gezeigt wurde auch ein ungewöhnliches Jesusporträt der kanadischen Malerin Mariana Gärtner. Sie stellt Jesus im Stil des traditionellen Schmerzenmann-Motivs dar. Vor goldenem Hintergrund wird der gemarterte Heiland mit der Dornenkrone frontal als Halbfigur gezeigt. Anders als in der überlieferten Form ist sein nackter Oberkörper aber nicht von Wunden und blutigem Schorf überzogen. Die makellose weiße Haut trägt zahlreiche farbige Tattoos. Den Hals umschließt eine Schlange. Rote Rosen schmücken die Schlüsselbeine. Und auf dem Brustbein findet sich ein Totenkopf mit lang ausgestreckter Zunge, die ein flammendes Herz berührt. Der seitliche Oberkörper, Ober- und Unterarme, Handrücken und Finger tragen zahlreiche kleinere Einzelmotive wie Putto und Madonna, Drachen und Teufel, ein Spinnennetz oder verschiedene Tiere. An diesem Gemälde fällt zweierlei auf. Zum einen, Tätowierungen sind aus der Schmuddelecke von Hafenkneipen und Bordellen nicht nur in der hohen Kunst, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sobald das Wetter es zulässt, leichtere Kleidung zu tragen, wird sichtbar, wie viele Menschen tätowiert sind und ihren Körperschmuck gerne und ohne Scheu zeigen. Nach seriösen Statistiken tragen mehr als 20% der Deutschen mindestens ein Tattoo auf ihrem Körper. Zum anderen, Tätowierungen haben eine religiöse Dimension. Schon die klassischen Seemannstattoos, Kreuz, Herz und Anker, bezeichnen Glaube, Liebe und Hoffnung, die drei göttlichen Tugenden der christlichen Tradition. Und auch Gärtners Tattoo Jesus trägt althergebrachte christliche Symbole wie Engels- und Marienfiguren oder eine Herz-Jesu-Darstellung. Weniger bekannt dürfte sein, dass auch die oft tätowierten asiatisch anmutenden Drachenmotive einen religiösen Hintergrund haben, denn die japanische Irezumi-Tätowierung entlehnt viele ihrer Motive aus der Götter- und Mythenwelt des Shintoismus, der japanischen Urreligion. Schon in der Bibel kommt gleich auf den ersten Seiten einem Tattoo eine ganz besondere Bedeutung zu. Kain und Abel, die Söhne Adams und Evas, kommen in Streit. Aus Neid erschlägt der Erstgeborene Kain seinen Bruder Abel. Zur Strafe verbannt ihn Gott aus seinem bisherigen Lebensraum.
Kain aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's gehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern wer kein totschlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände.
Das Kainsmal, mit dem Gott den Mörder vor Blutrache schützen will, wird nicht näher beschrieben. Zahlreiche Interpreten gehen aber davon aus, dass der Erzähler mit dem Zeichen eine Tätowierung meinte. Ähnlich wie bei Sklaventätowierungen in der altbabylonischen Kultur würde hier die unbedingte und ortsunabhängige Zugehörigkeit Kains zum Machtbereich Gottes zum Ausdruck gebracht. Und damit verbunden sei eben auch die Zusage unbedingten Schutzes. Wenig später allerdings formuliert die Bibel im Rahmen des sogenannten Heiligkeitsgesetzes im Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, ein strenges Verbot.
Ihr sollt um eines Toten willen an eurem Leibe keine Einschnitte machen, noch euch Zeichen einritzen. Ich bin der Herr.
Der erste Teil des Satzes legt nahe, dass das Tätowierungsverbot im Zusammenhang mit bestimmten Beerdigungsriten steht, die in benachbarten Kulturen durchaus üblich waren. Einritzungen und Tätowierungen dienten hier dem körperlichen Ausdruck tiefer Trauer und sollten vielleicht auch Totengeister abwehren. Wie dem auch sei, in jedem Falle geht es, wie bei vielen Geboten und Verboten des Heiligkeitsgesetzes, um die Abgrenzung Israels von der Verehrung anderer Götter und fremden, heidnischen Kultpraktiken, die damit verbunden sind. Bis heute hat die rabbinische Tradition dieses biblische Tätowierungsverbot immer wieder aufgenommen und bestätigt. Besonders perfide war daher die Praxis im NS-Vernichtungslager Auschwitz, den Neuankommenden ihre Häftlingsnummer auf den Unterarm tätowieren zu lassen. Durch diesen brutalen Angriff auf die persönliche Individualität wurde auch die religiöse Identität der jüdischen Häftlinge zutiefst verletzt. Der einzelne Mensch sollte auf eine Nummer reduziert werden. Die Auseinandersetzung mit dieser leiblichen Erinnerung an die traumatischen KZ-Erfahrungen war deshalb für viele Überlebende ein wichtiges Thema. Besonders beeindruckend ist in diesem Zusammenhang eine Aussage des 1978 durch Suizid aus dem Leben geschiedenen Essayisten Jean Améry. Für ihn wird die Nummerntätowierung zu einem tragischen Realsymbol der nach Auschwitz für immer von der Shoah geprägten jüdischen Identität.
Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer. Die liest sich kürzer als der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründliche Auskunft. Sie ist auch verbindlicher als Grundformel der jüdischen Existenz. Wenn ich mir und der Welt sage, ich bin Jude, dann meine ich damit die in der Auschwitz-Nummer zusammengefassten Wirklichkeiten und Möglichkeiten.
Auch wenn es im Koran keine eindeutige Aussage gibt, ist doch die grundsätzliche Haltung des Islam zu Tätowierungen ebenfalls ablehnend. Die Hadithe, Sammlungen von außerhalb des Korans überlieferten Sprüchen und Handlungen des Propheten Mohammed, leiten dieses Verbot aus der gottgewollten Unverletzlichkeit des menschlichen Körpers ab. Das Christentum prägt von Anfang an einen offeneren Umgang. Ein Grund mag vielleicht darin liegen, dass zu den ersten christlichen Gemeinden viele Sklaven gehörten, die von ihren Eigentümern, wie im Römischen Reich üblich, bereits mit einer Tätowierung gekennzeichnet waren. Aufschlussreich ist hier eine Stelle am Ende des Galaterbriefes. Paulus ermahnt die Gemeinde:
Hinfort mache mir niemand weiter Mühe, denn ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leibe.
Das griechische Wort Stigma, das Paulus hier verwendet, bezeichnet nicht einfach, wie in vielen Bibelübersetzungen vorausgesetzt, die Wundmale Jesu. Diese übertragene Bedeutung hat sich erst sehr viel später herausgebildet. Gemeint ist mit dem Begriff, der wörtlich übersetzt Stich bedeutet, zunächst die römische Sklaventätowierung. Nun wird man nicht unbedingt annehmen dürfen, dass Paulus selbst ein Tattoo mit dem Namen Jesu trug. Indem sich Paulus aber mit dem Bild der Tätowierung als Sklave Christi charakterisiert, gibt er diesem Sklavenzeichen, das sicherlich viele Gemeindemitglieder trugen, eine neue Bedeutung. Der katholische Theologe Paul Henry Campbell fasst dies rückblickend so zusammen:
In dieser Denkungsart kann Paulus die Zeichen der Schande, als die diese Straftätowierungen angesehen worden sind und intendiert waren, umdeuten in Zeichen der Befreiung. Ähnlich wie die Wundmale Christi durch die Auferstehung umgedeutet werden können, spricht Paulus den Appell aus, die Zeichen mit Stolz zu tragen.
In der Spätantike sind daher bei den Christen im Nahen Osten kleinere Kreuztattoos nicht unüblich. Eine vergleichbare Praxis ist bis heute bei den Mitgliedern der koptischen Kirche lebendig. Sie bilden eine christliche Minderheit unter der muslimischen Mehrheitsbevölkerung Ägyptens. Nach der Taufe wird ein kleines Kreuz auf die Innenseite des rechten Unterarms tätowiert, als Zeichen der Zugehörigkeit und gleichzeitig der Abgrenzung in einem nicht immer einfachen religiös-gesellschaftlichen Umfeld. Weitere Verbreitung erfährt die christliche Tätowierung ab dem Frühmittelalter im Rahmen von Jerusalem-Wallfahrten. Nachdem die heilige Stadt unter vielerlei Gefahren erreicht wurde, soll ein unauslöschliches Zeichen an die Wallfahrt erinnern und den Zurückgekehrten gegenüber den Daheimgebliebenen als frommen Pilger ausweisen. Ein Nebenaspekt war in dieser frühen Epoche wohl auch, sich mit dem Tattoo eindeutig als Christ zu identifizieren und auf diese Weise angesichts der Unsicherheiten des damaligen Reisens die Aussicht auf ein christliches Begräbnis in der Fremde zu verbessern. Nach einem starken Rückgang während der Zeit der Kreuzzüge erreicht die Jerusalemer Pilgertätowierung in der frühen Neuzeit ihren Höhepunkt. Die Stadt öffnet sich unter osmanischer Herrschaft immer mehr für christliche Wallfahrer. In vergleichsweise großer Zahl machen sie sich ins Heilige Land auf. Es entwickelt sich nun eine große Bandbreite von Motiven. Neben zahllosen Variationen des Kreuzes werden den Wallfahrern Szenen aus dem Leben und der Passion Jesu sowie Engel- und Heiligenfiguren tätowiert. Parallel dazu entsteht unter dem Einfluss der Franziskaner im mittelitalienischen Loreto ein europäisches Zentrum der Pilgertätowierung. Verehrt wird an diesem Wallfahrtsort das Elternhaus Mariens aus Nazareth. Der Legende nach wurde es im 13. Jahrhundert wegen der drohenden muslimischen Herrschaft im Heiligen Land von Engeln nach Italien transferiert. Noch im 20. Jahrhundert stachen dort Franziskanerbrüder den gläubigen Tattoos, die in vielen Details den klassischen Jerusalemer Motiven entsprachen. Ein unerwartetes Zeugnis davon gibt Johann Wolfgang von Goethe in seinem Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Eine der weiblichen Hauptfiguren ist die jugendliche Mignon. Wilhelm lernt sie als Mitglied einer weitgereisten, aus Italien stammenden Artistengruppe kennen und nimmt sie in seine Obhut. Als Mignon stirbt, thematisiert der Geistliche in seiner Trauerpredigt auch ihre bis dahin unbekannt gebliebene Tätowierung.
Mit einem heiligen Vertrauen war auch dieses gute, gegen die Menschen so verschlossene Herz beständig zu seinem Gott gewendet. Mit Eifer hing es an der katholischen Religion, in der es geboren und erzogen war. Mit welcher Inbrunst küsste sie in ihren letzten Augenblicken das Bild des Gekreuzigten, das auf ihren zarten Armen mit vielen hundert Punkten sehr zierlich abgebildet steht. Er streifte zugleich, indem er das sagte, ihren rechten Arm auf und ein Kruzifix, von verschiedenen Buchstaben und Zeichen begleitet, sah man blaulich auf der weißen Haut.
In Europa gab es demnach schon lange eine christlich geprägte Tattoo-Tradition, auch wenn der Name für diese Praxis vermutlich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach Europa gelangte. In Reiseberichten über James Cooks Südsee-Expeditionen wird die exotische Tätowierungspraxis der polynesischen Völker ausdrücklich erwähnt. So fand wohl auch das aus einer indigenen Sprache entlehnte Wort Tatouierung seinen Weg in den allgemeinen Sprachgebrauch der europäischen Kultur. Die Menschen, die sich heute in einem der zahllosen Studios ein Tattoo stechen lassen, werden sich nur in den seltensten Fällen auf diese Tradition beziehen. Am ehesten ergeben sich Verbindungen wahrscheinlich noch über die Auswahl der Motive und vielleicht vage Erinnerungen an die symbolisierten christlichen Inhalte. Kann man dennoch von einer religiösen Dimension von Tattoos sprechen? Für den Theologen Paul Henry Campbell ist die Antwort klar.
Hier waren viele Menschen, die für sich wussten, welche Zeichen sie brauchten, um sich wohlzufühlen. Alle möglichen Bilder, Symbole, Ornamente, Sprachfetzen, die man sich vorstellen kann, waren ihnen Quellen der Inspiration. Hinter dem allerkleinsten rosa ausschraffierten Herzchen stand eine lange, voluminöse, herzzerreißende Story. Hinter einem tätowierten Pflaster lag der gesamte Dank für das Überleben einer schweren Krankheit. Hinter einem tätowierten Rosenkranz stand nicht eine blütenschwere Marienfrömmigkeit, sondern die denkbar liebevollste Erinnerung an eine verstorbene Großmutter.
Natürlich gibt es rein ästhetische Motivationen, die eigene Haut mit Tätowierungen zu schmücken. Viele Menschen aber deuten ihr Leben, indem sie sich ein Tattoo stechen lassen. Sie geben einschneidenden biografischen Ereignissen einen Sinn und erfüllen damit eine der Hauptfunktionen von Religion. Oft sind Grenzerfahrungen der Anlass, die Geburt der eigenen Kinder, der Tod eines geliebten Menschen, eine überstandene Krankheit oder Todesgefahr. Die Zeichnung des eigenen Körpers gibt dieser Deutung eine besondere Relevanz. Sie wird sichtbar und kommunizierbar, in dem Maße, wie es der Träger oder die Trägerin des Tattoos wünscht. Denn der Ort, an dem ein Motiv am Körper platziert wird, ist sicherlich niemals zufällig gewählt. So resümiert der Kulturwissenschaftler Stefan Oettermann:
Der Schlüssel zur Tätowierung scheint mir in ihrer kommunikativen Funktion zu liegen. Eine Tätowierung scheint mir einerseits Angebot und Wunsch nach Berührung zu signalisieren, wobei die Berührung nicht unbedingt handgreiflich körperlich sein muss. Andererseits scheint sie die Funktion einer Panzerung zu übernehmen, durch die man sich vor ungewollten Berührungen zu schützen versucht. Vor Berührungen, die keine Berührungen, sondern Eingriffe und Vereinnahmungen sind.
Nicht ohne Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch, dass die tätowierten Bilder unauslöschlich in die Haut eingeprägt sind. In einer Zeit, die im Hinblick auf Arbeiten, Wohnen, aber auch auf die persönlichen Beziehungen von häufigen und manchmal schnellen Wechseln geprägt wird, ist ein Tattoo etwas Bleibendes und Verlässliches. Für den Medientheoretiker Oliver Biedlow sind Tätowierungen daher ausgesprochen konservativ.
Phänomenologisch betrachtet lässt sich das Tattoo als eine konservative Geste verstehen. Denn das Tattoo will etwas konservieren, eine Überzeugung, eine Liebe, eine Motivation oder eine Erinnerung. Und die Entscheidung für ein Tattoo trägt die körperliche Ewigkeit noch immer in sich, trotz der heute möglichen Tattoo-Entfernungen. Die Entscheidung wird dergestalt gerade durch das Tattoo von einer gewissen Beliebigkeit befreit und zu einem Fundament des eigenen Selbst.
Unter anderen Bedingungen galt das auch schon für die Seefahrer-Tattoos vergangener Tage. Das unwiderruflich unter die Haut tätowierte christliche Ankermotiv oder das Herz mit dem Namen der Verlobten konnten angesichts der vielfältigen Gefahren fern der Heimat Halt und Zuversicht vermitteln. Aktuelle wissenschaftliche Studien bestätigen, dass die Praxis des Tätowierens vor allem bei den Menschen, die mehrere Tattoos tragen, eine durchaus positive Bedeutung für die Regulation des eigenen Selbstwertes und die Ausbildung einer gesunden Identität haben kann. Aber nicht nur der biografiedeutende Aspekt, sondern auch der Akt des Tätowierens selbst trägt in seiner Körperlichkeit eine religiöse Dimension. Das Eintragen der Farbe in die oberen Hautschichten kann nur unter Schmerzen geschehen. Die Jerusalem-Pilger der frühen Neuzeit haben diesen Schmerz durchaus als Teilhabe an dem in der heiligen Stadt erinnerten Leiden Christi verstanden, zumal angesichts der hygienischen Bedingungen der Vergangenheit das Stechen einer Tätowierung mit erheblichen gesundheitlichen Gefahren verbunden war. Diese dezidiert christliche Betrachtungsweise gilt sicher nicht für die Mehrheit heutiger Tattoo-Liebhaber, aber der erlittene Schmerz markiert auch hier einen Übergang. Insofern gibt es Parallelen zu den in vielen Kulturen praktizierten Initiationsriten, die bleibende Spuren am Körper hinterlassen. Viele Tätowierte empfinden das neu entstandene Bild unter ihrer Haut als Beginn eines neuen biografischen Abschnitts. Und dies umso mehr, wenn die Entscheidung für ein Tattoo mit der Verarbeitung einer schmerzhaften Erfahrung des eigenen Lebens zusammenhängt. Dabei darf gerade bei Jugendlichen eine Tätowierung auf keinen Fall die innere Auseinandersetzung mit erlittenen seelischen Wunden ersetzen. Die Erziehungswissenschaftlerin Elisabeth Rohr fasst zusammen:
Seelisch unerträgliche Schmerzen werden im Akt des Tattoos nach außen gelenkt und fokussiert in einer körperlichen Wunde, die aufgrund der Selbstheilungskräfte des Körpers alleine und ohne Zutun heilt und als bunte Zeichnung auf der Haut zwar die Erinnerung an den Schmerz wie die Erinnerung an die aktiv gestaltete Überwindung des Schmerzes bewahrt, aber quasi in ihrer abgewehrten Form. Auch wenn Tattoos sich somit als Versuch klassifizieren lassen, körperliche Entgrenzungs- und Kohärenzerfahrungen neu zu justieren, so ist doch dieser Versuch einer aktiveren Bewältigung kritisch zu betrachten. Denn Jugendliche rekurrieren dabei auf eine Mischung aus autoaggressiven wie zugleich regressiven und protektiven Bewältigungsmustern.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Tätowierungen haben eine explizite religiöse Dimension. Das zeigen die komplexen religionsgeschichtlichen Bezüge und das zeigt die Vielzahl religiös konnotierter Motive. Aber auch Menschen, die sich selbst nicht als religiös bezeichnen würden, kommen über diese Form des Umgangs mit dem eigenen Körper in Verbindung mit tieferen Schichten ihrer Existenz, deuten sie und können schwierige Situationen ihrer Biografie gestalten. Es wäre sicher nicht richtig, diese Menschen vorschnell religiös zu vereinnahmen, aber ein unvoreingenommener Blick auf Tattoos und ihre Trägerinnen und Träger wird zahlreiche Anknüpfungspunkte für Gespräch und Austausch bieten, nicht nur für jene, die offiziell mit dem Dienst der kirchlichen Verkündigung beauftragt sind.
Hautfarbe, die religiöse Dimension von Tattoos. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Henning Hartmann und Sonja Beiswenger. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen die gar nicht geheime Offenbarung, was hinter dem letzten Buch der Bibel steckt.
NDR Kultur.